Showdown in Westminster. Heute stimmt das britische Unterhaus über den neuen Brexit-Plan von Premierministerin May ab. Der Druck steigt. Noch 59 Tage, dann wollen die Briten am 29. März die EU verlassen. Ob das ein geregelter, ein ungeregelter oder vielleicht ein verschobener Abgang wird, ist weiter völlig offen. Sicher ist nur, dass sich viele Briten jetzt schon kümmern müssen, wenn sie weiter in der EU arbeiten wollen. Auch Kate Connolly, Deutschland-Korrespondentin für den Guardian und Observer, die mit ihrer Familie in Potsdam lebt.
Guten Morgen.
Haben Sie wirklich geweint, als die Entscheidung der Volksabstimmung verkündet wurde?
Ja, ist das für Sie eine Überraschung? Also stellen Sie sich vor, was passiert ist. Das war erstmal ein totaler Schock, dass mein Land sich entschieden hat, aus der EU rauszutreten. Und das war auch ein Streit, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Ja, also und das war nicht zu erwarten und ein Riesenschritt. Das war wie, als ob jemand gestorben wäre.
Diese Entscheidung hat Sie also überfahren. Und was ist dann passiert? Wie kam dann Ihr Entschluss, ich werde Deutsche? Ich werde meine bisherige Staatsangehörigkeit quasi erweitern um eine, die in der EU verbleibt?
Ja, das ist ein schöner Ausdruck, ja, also ausweiten. Also wer würde, wenn die nicht die Gelegenheit hätten, ein anderes Pass zu bekommen, jetzt nehmen? In dem Fall, also wenn ich nur Britin gewesen geblieben wäre, dann hätte ich keinen Zugang gehabt mehr zu der EU, wie ich die Jahre davor hatte. Hm. Und dann einen deutschen Pass zu bekommen, hieß für mich erstmal einen EU-Pass zu haben. Natürlich war ich dann, erstmal war es eine sehr pragmatische Entscheidung. Ja, man dachte, wie kann ich selber die Kontrolle zurückgewinnen in diese Situation, wo die Politiker ein totales Spiel spielen mit meinem Leben und das von zig Millionen andere Briten, die in die EU leben. Und dann nach einer Weile ist das natürlich zu einer viel emotionalere Entscheidung geworden.
Hm. Gehen wir mal in Ihren Alltag. Was wäre denn schwierig geworden in der Praxis als English Woman in Potsdam, wo wir uns vielleicht gar keine Gedanken drüber machen?
Ja, also das heißt, ich konnte in Großbritannien nicht wählen. Ich konnte auch nicht in Deutschland wählen. Also ob bei Bundestagswahl hier in Deutschland, in die unsere Nationalwahl in Großbritannien, bei der Referendum, da dürfte ich nicht mehr wählen, weil ich zu lange als Auslandskorrespondentin zu lang weg war.
Und sich nicht mehr da auskennen zu Hause?
Ja, so wahrscheinlich heißt es, also, aber es ist sehr willkürlich. Nach 15 Jahren hat man kein Wahlrecht mehr.
Okay.
Und ich fühlte mich so total bloßgestellt, ja. Ich würde auch mal nochmal diese freie Zugänglichkeit behalten, dass ich dann irgendwie kein Visum brauche, wenn ich überall in die EU bin. Da sind sämtliche Gründe.
Und jetzt als Britin Deutsche zu werden, auch Deutsche zu werden, ist das problemlos machbar oder stellt man Ihnen viele bürokratische Hürden in den Weg?
Was denken Sie, wir sind in Deutschland. Also die bürokratischen Hürden waren relativ hoch. Viele Papierstücke musste ich zusammen kriegen. 100 Häkchen musste ich in einem kleinen, also markieren auf ein Blatt Papier, zu zeigen, dass ich alles gesammelt hatte. Ich musste einen Sprachtest machen, obwohl ich ein Deutschdiplom habe. Das war nicht, hat nicht gereicht für die deutschen Behörden zu beweisen, dass ich Deutsch kann. Ich musste auch einen Einbürgerungstest machen. Leider waren keine kulinarische Fragen. Ich hätte gedacht, man würde mich fragen über, wie gut ich mich auskenne mit der deutschen Küche zum Beispiel. Das kam nicht vor.
Eine britische Freundin, die auch plant, sich einbürgern zu lassen, hat mir erzählt, dass die Berliner Behörden total überlastet sind. Haben Sie davon auch schon gehört?
Überlastet, aber sehr willig, habe ich das Gefühl, von das, was ich höre. Das ist alles anekdotisch, aber ich habe gehört, die machen wirklich keine Hürden im Wege, wenn die Leute das signalisieren. Man hat das Gefühl, irgendwas ist doch von oben gekommen, dass die gesagt haben, stellen nichts in den Wegen von den Briten, die Deutsch-Staatsbürger werden wollen.
Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, in dem Sie auch die Reaktion natürlich Ihres Umfelds beschreiben. Was sagen denn zum Beispiel Ihre Eltern?
Wir sind sehr gespalten. Also meine Mutter hat für den Brexit gestimmt, mein Vater dagegen. Mittlerweile ist er aber dafür, wie viele Briten, die sagen, what's done is done. Also das hört man oft. Was getan ist, ist getan. Wir müssen das jetzt durchziehen. Als ob es irgendwie ein Orkan auf dem Land gekommen ist. Wir müssen einfach danach aufräumen. Nicht dass es, ob es irgendwas ist, was man doch umkehren könnte. Das ist ein schwieriges Thema für meine Familie, aber das widerspiegelt sich in zig Millionen Haushalten in Großbritannien, wo die Leute sehr gespalten sind.
Frau Connolly, über Ihre privaten Erfahrungen, was den Brexit bisher angeht und den Wechsel Ihrer Staatsbürgerschaft bzw. die Erweiterung Ihrer Staatsbürgerschaft, kommen wir jetzt mal zum Allgemeinpolitischen, denn heute ist ja auch ein besonderer Tag der erneuten Abstimmung im britischen Unterhaus. Vor zwei Wochen bei der ersten Abstimmung, Da hat Premier May ein klares Nein kassiert. Wie geht das heute aus?
Ja, das ist die große Frage. Also jetzt haben die Parlamentarier, die sind aufgerufen, über einen Plan B für den EU-Austritt zu entscheiden. Es wird sich zeigen, welche neue Sachen Frau May auf den Tisch getan hat jetzt, um die skeptische Leute zu überzeugen. Man sagt, das ist die letzte Chance für Parlament. Man spricht auch von High-Noon-Stimmung da. Sie kommt dann unter viel Druck, diese sogenannte Backstop, diese Versicherungspolize gegen eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik von Irland, das abzulösen oder das ganz stark zu verändern. Aber wie wir wissen, die EU ist nicht dafür. Das ist die Frage, wie man damit weiterkommt. Sehr spannend könnte sein, die Hinterbänkler hätten auch eine Chance, wenn May scheitert, das ganze Geschehen zu übernehmen. Das wäre sehr, sehr spannend. Ob wir mehr Klarheit haben, würde ich hoffen, aber ich zweifle, ob das dann doch so wird.
Wie hätten denn aus Ihrer Sicht diese zwei Wochen zwischen den Abstimmungen sinnvoller und effizienter genutzt werden können?
Also, wie hätten die letzten 2 Jahre, 7 Monate und 5 Tage nach dem Referendum effizienter benutzt werden können? Ja, also ich habe das Gefühl, da ist total viel, also wie heißt diese Vögel, die ihr Kopf in den Sand stecken?
Vogelstrauß.
Ja, genau. So wird behandelt, also dass man denkt, irgendwie irgendwas passiert, wenn wir nichts machen. Und jetzt steht May da, natürlich zwischen verschiedenen Stühlen, total eine schwierige Situation mit die verschiedenen Lagen da. Aber es ist für mich ein Rätsel, wie das überhaupt möglich war, dass wir immer noch ohne eine Entscheidung dastehen und dass May als so immer noch als eine Art Heldin dasteht dafür, dass sie so starrsinnig gewesen ist oder dickhäutig die EU gegenüber.
Was denken Sie über eine Wiederholung des Referendums?
Ja, Sie sagen Wiederholung. Ich finde das ein falscher Ausdruck. Also ich denke, wir sprechen lieber von einem zweiten Referendum oder man sagt auch People's Vote, also das, was ein bisschen schwachsinnig ist. Man versucht das ein bisschen aufzuhübschen. Das zweite Referendum. Da würde eine ganz andere Frage gestellt als beim ersten Mal. Beim ersten Mal war das in oder out, also rein oder raus. Und jetzt sprechen wir davon, man würde eine ganz andere Frage stellen. Wollen Sie diesen Deal? Kein Deal? Eine ganz andere Deal? Aber es ist die Frage, welche Frage würde man die Leute stellen? Das würde das Land dann doch, glaube ich, weiterhin gespalten. Aber es könnte sein, dass man nur diese Gelegenheit hat, diese Frage zurück an dem Volk zu bringen, um überhaupt eine Antwort oder aus dieser sogenannte Deadlock, wo der Parlament sich befindet, rauszukommen.
Dämmert es Ihren Landsleuten langsam, also die den Brexit befürworten, worauf die sich eingelassen haben? Also bei zum Beispiel so Meldungen, dass Sony seine europäische Konzernzentrale von London jetzt nach Holland verlegen wird.
Ja, Airbus sagt auch, das ist eine Bedrohung für die Arbeitsplätze da. Und Dyson, James Dyson, ich weiß nicht, ob Sie kennen, der hat so eine
Staubsauger.
Ja, genau. Föhn, genau. Ja. Also ganz, ganz berühmt in Großbritannien auch dafür, dass er ein ganz enthusiastische Brexit-Befürworter war. Er hat letzte Woche auch angekündigt, er verlegt sein Hauptquartier nach Singapur. Damit wird er auch sehr viel Steuer sparen. Aber es schickt dann natürlich ein ganz schlechtes Signal nach Großbritannien kurz vor dieser Abstimmung. Und für viele der Brexiteers, das ist nur Teil dieser Projekt 4, sogenannte Project Angst, oder wo man versucht, die Angst der Leute zu schnüren und sagt, das wird so viele schlechte Konsequenzen haben für die Wirtschaft. Aber ja, wir werden das mal sehen. Aber momentan sind sehr viele schlechte Signale. Unter anderem, dass viel weniger Studenten zum Beispiel sich registrieren in Großbritannien aus anderen Ländern. Die haben Angst, irgendwie da ihre Zukunft überhaupt aufzubauen.
Kate Connolly ist Korrespondentin für den Guardian und den Observer. Sie lebt in Potsdam seit vielen Jahren und sie ist seit kurzem Deutsche und darüber hat sie ein Buch geschrieben. Es heißt Exit Brexit, wie ich Deutsche wurde. Sie war bei uns im Studio. Vielen Dank für den Besuch und alles, was Sie dazu gesagt haben.
Danke.